Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, der für heute vorgeschlagene Predigttext steht in Hebräer 13, die Verse 1 bis 3. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil ihr auch noch im Leibe lebt. Amen. Seht, wie sie einander lieben. So beschreibt der antike Theologe Tertullian den Zusammenhalt der ersten Christen. Wir haben in der Lesung gehört, wie die so Gemeinschaft miteinander gelebt haben, jeden Tag sich getroffen. Die Liebe, das war sozusagen das Erkennungszeichen der Christen. Und das wäre doch schön, wenn das heute auch so wäre, wenn man sagen würde, typisch Christ und meint damit Liebe. Wenn das einen Christen auszeichnet. Wie steht es in unserer Gemeinde mit der Liebe? Würde man das über uns auch sagen? Seht, wie sie einander lieben? Manchmal sicher schon. Es gibt wunderbare Geschichten, auch in unserer Gemeinde. Und ich freue mich immer, wenn ich sehe, wie sich Leute herzlich begrüßen, sich zum Essen einladen, füreinander da sind, füreinander beten. Wunderbar. Aber es gibt leider auch die andere Seite. Lieblosigkeit, Gleichgültigkeit, Missverständnisse. Und das ist gut, dass wir immer wieder daran erinnert werden, wie wichtig die Liebe ist. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe, lesen wir im ersten Vers unseres Textes. Der Hebräerbrief ist an eine Gemeinde geschrieben, die in der Gefahr stand, sich vom Glauben zu entfernen. Und im 13. Kapitel, aus dem unser Text stammt, das ist das letzte Kapitel des Hebräerbriefs, da wird hier die Liebe besonders betont. Und das heißt, den richtigen Glauben zu haben, im Glauben dabei zu bleiben, das bedeutet nicht nur die richtigen Dinge von Jesus zu glauben, nicht nur im Gottesdienst dabei zu sein, alles wichtig, aber es heißt eben auch Liebe zu üben. Ganz praktisch. Und zwar, was für eine Liebe? Brüderliche Liebe steht hier in unserem Text. Im Griechischen steht hier ein Wort, das sonst eher nicht so vorkommt, wenn im Neuen Testament von Liebe die Rede ist, das Wort Philadelphia. Und dieses Wort für Liebe bezeichnet die Liebe zwischen Geschwistern. Und darum steht im deutschen Text hier nicht einfach nur Liebe, sondern brüderliche Liebe. Heute würden wir eher sagen geschwisterliche Liebe. Geschwister sind hier nicht die leiblichen Geschwister, sondern die geistlichen Geschwister. Christen sind ja untereinander geistliche Geschwister. Wer an Jesus glaubt, der ist Gottes Kind. In Klammern muss man wieder betonen, nicht alle Menschen sind Gottes Kinder, wird manchmal gesagt, stimmt aber biblisch nicht. Natürlich sind alle Menschen Geschöpfe Gottes und Gott liebt alle Menschen, völlig klar. Aber Kinder Gottes und daran untereinander Geschwister sind die, die an Jesus glauben, die mit ihm zu ihm gehören. Jesus hat ja alles weggenommen, was zwischen uns und Gott steht, durch seinen Tod am Kreuz. Und wer das annimmt, ganz persönlich, der ist, wie wir gehört haben, Gottes Hausgenosse, hat eine ganz besondere Verbindung zu Gott. Der ist ein Kind Gottes, so wie Kinder ja auch meistens bei ihren Eltern wohnen. Und er kann auch zu Gott Vater sagen, wie wir es im Vater unser gemeinsam tun. Untereinander aber sind Christen Geschwister, eine Familie. Unter ihnen, also in der Gemeinde, da ist die Liebe also besonders wichtig. Jetzt fragt vielleicht einer, ja wie, ist das nicht ein bisschen egoistisch? Sollen wir jetzt nur die in der Gemeinde lieben und die anderen sind uns egal? Jesus hat doch gesagt, liebe deinen Nächsten, also sollen wir doch alle Menschen lieben. Richtig, aber das schließt sich ja nicht aus, die Liebe in der Gemeinde und die Liebe zu allen Menschen. Es ist aber auch biblisch, dass die Liebe in der Gemeinde unter Geschwistern einen besonderen Stellenwert hat. Paulus drückt das mal in Galater 6 so aus, er sagt, lasst uns Gutes tun an jedermann, also alle lieben, dann aber allermeist an des Glaubens Genossen, also ein Schwerpunkt in der Gemeinde. Man könnte sagen, die Liebe in der Gemeinde ist auch so eine Art Bewährungsfeld für die Liebe zu allen Menschen. Das ist ja in einer leiblichen Familie auch so. Wenn wer als Kind in einer leiblichen Familie aufwächst, wo er Liebe erfährt und wo man untereinander Liebe übt, der hat es auch im Leben leichter, dann andere Menschen zu lieben, außerhalb der Familie. Und so können wir auch in der Gemeinde als geistliche Familie miteinander Liebe einüben und diese Liebe dann weitergeben an andere. Übrigens ist die Liebe in der Gemeinde auch ein ganz starkes missionarisches Zeichen. Jesus sagt in Johannes 13, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wir leiden ja darunter, dass in unserer Gesellschaft der Egoismus immer weiter um sich greift. Jeder lebt für sich und macht für sich und denkt an sich. Und da kann es doch ein ganz starkes Zeichen sein, wenn es in der Gemeinde anders zugeht. In der Politik sehen wir gerade in diesen Tagen, wie verheerend es ist, wenn Politiker nicht glaubwürdig sind. Wenn andere sagen, das ist heuchlerisch. Und nicht anders ist es bei Christen. Auch da ist es ganz wichtig, dass wir glaubwürdig sind. Und die Glaubwürdigkeit zeigt sich zuerst in der Liebe. Ich hörte mal von einer evangelischen Gemeinschaft, die bauten ein Haus in einem Dorf und die arbeiten auch zusammen, viele Ehrenamtliche. Und ganz interessant war, die haben sich nicht oder nur kaum, wie ich hörte, gestritten. Und das war für viele aus dem Dorf ein ganz starkes Zeichen, weil die nämlich immer erlebt haben, wenn man zusammen irgendwie was macht auf dem Bau, dann gibt es immer Krach und Streit. Und da in der Gemeinschaft war das offensichtlich anders. Was für ein Zeichen. Sind wir als Gemeinde hier auch ein Zeichen? Ein Zeichen der Liebe für Truppach, für Seelbach, für das Siegerland, darüber hinaus? Der Verfasser des Hebräerbriefs, wir wissen nicht, wer das ist, der macht uns heute Morgen Mut. Mut, Christsein in der Liebe neu einzuüben. Nun kann man fragen, was heißt das? Liebe wird ja immer konkret. Liebe ist nicht nur und in der Bibel gar nicht zuerst ein Gefühl, dass wir sagen, ach, alle so nett. Nein, Liebe ist konkret. Und wir haben in diesem Kapitel viele Beispiele, was Liebe bedeutet. In unseren Versen nach unserem Text, lest also gerne mal nach, da wird zum Beispiel betont, es soll keinen Ehebruch geben und Christen sollen nicht geldgierig sein. In unserem Predigttext hier konzentriert sich der Verfasser des Hebräerbriefs auf zwei andere Beispiele für die geschwisterliche Liebe. Und die wollen wir uns heute mal anschauen. Thema also, zwei Beispiele für die Liebe in der Gemeinde. Das erste Beispiel, das Beispiel der Gastfreundschaft. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, lesen wir hier in Vers 2. Gastfreundschaft war für die damaligen Gemeinden sehr wichtig. Da gab es einen ganz persönlichen Austausch, immer wieder. Man besuchte sich gegenseitig. Übrigens kommt die Gastfreundschaft auch nicht nur hier vor im Neuen Testament. Mal zwei andere Stellen, Römer 12, Vers 13 schreibt Paulus, übt Gastfreundschaft. 1. Petrus 4, 9, seid gastfrei untereinander ohne Murren. Offensichtlich war auch damals die Gastfreundschaft nicht einfach selbstverständlich. Man hat sie zum Beispiel schlicht und einfach vergessen. Darum vergesst nicht hier. Oder man tat es nur mit Widerwillen. Darum die wiederholte Aufforderung, seid gastfrei, übt Gastfreundschaft. Wie ist es bei uns in der Gemeinde mit der Gastfreundschaft bestellt? Ich erlebe immer wieder sehr gastfreundliche Menschen. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch mal ganz herzlich bedanken bei allen, wo ich zu Gast sein durfte. Trotzdem habe ich den Eindruck, auch bei diesem Thema haben wir noch Luft nach oben. Als Deutsche sind wir ja tendenziell, vielleicht sogar Siegerländer ganz besonders, Individualisten. Darum fällt uns das Abstandhalten, oder wie man heute so schön sagt, Social Distancing, leichter als zum Beispiel den Italienern oder den Spaniern. Aber darum haben wir es auch mit der Gastfreundschaft schwerer als andere. Ich denke, es ist gut, nüchtern zu sehen, jede Kultur hat ihre positiven und ihre negativen Seiten aus dem Blickwinkel des Christseins. Wir sind so manchmal geneigt, mehr oder weniger bewusst zu denken, also unsere Kultur ist ja irgendwie doch höher stehender als andere Kulturen. Dann sagen wir zum Beispiel, ja, also wir sind ja zuverlässiger und pünktlicher als die Afrikaner. Oder als Siegerländer, als die Rheinländer. Mag sein. Aber auf der anderen Seite haben es die Afrikaner, vielleicht auch die Rheinländer, leichter mit der Gastfreundschaft als wir. Also da wieder ein positiver Punkt einer anderen Kultur. Wie kann das bei uns aussehen mit der Gastfreundschaft? Wir können uns angewöhnen, uns öfter mal zum Essen oder zum Kaffee einzuladen. Es gibt ein Gemeindeaufbaukonzept, das international weit verbreitet ist. Das heißt die natürliche Gemeindeentwicklung. Da werden Kriterien aufgestellt, was für eine Gemeinde, die Gott segnet, was die ausmacht. Und die eben gerade in Gemeinden, die wachsen, ausgeprägt sind. Und eins dieser Kriterien heißt liebevolle Beziehungen. Und da gibt es dann Fragebögen, wo die in der Gemeinde verteilt werden. Und es ist interessant, wie kriegen die raus, ob eine Gemeinde liebevolle Beziehungen hat oder nicht. Und da wird eben nicht gefragt, findest du die Leute in der Gemeinde nett, sondern ganz konkret, wie oft hast du in den letzten 3 Monaten jemanden aus der Gemeinde zum Mittagessen oder zum Kaffee eingeladen? Wäre interessant, was da rauskommt. Wir sehen also auch hier Gastfreundschaft, ein wichtiges Kennzeichen für die Liebe in der Gemeinde. Und darum ist sie in unserem Text auch das erste Kennzeichen der brüderlichen, der geschwisterlichen Liebe. Natürlich ist Gastfreundschaft noch mehr als Mittagessen und Kaffee trinken. Noch viel deutlicher ist zum Beispiel Einladung zu einer Übernachtung. Das ist noch schwieriger für viele. Ich hörte, mein Vorgänger hat mal eine richtige Strafpredigt hier gehalten, weil es so schwer war, Gastgeber für Gäste aus Rumänien zu finden. Wir wollen aber an dieser Stelle natürlich nicht gesetzlich sein. Mancher hat tatsächlich weniger Platz als ein anderer. Mancher hat auch nicht so die Gabe, andere zu bewirten. Aber jeder kann sich fragen, wie kann ich mit meinen Möglichkeiten gastfreundlich sein? Es gibt auch Menschen, auch Christen, die haben eine ganz besondere Gabe der Gastfreundschaft. Denen macht das richtig Freude, Gäste zu bewirten. Und ich möchte denen, die diese Gabe haben, nochmal ganz besonders zusagen, ihr tut einen ganz wichtigen Dienst der Liebe. Auch einen wichtigen Dienst für die Gemeinde. Mancher denkt ja, ach, so ein bisschen Gäste haben, das ist ja nichts Besonderes. Nein, das ist ganz wichtig. Und das kann man auch missionarisch hervorragend nutzen. Mancher sagt, ach, ich kann nicht so gut reden vom Glauben und so, fällt mir nichts ein. Aber ich kann Leute einladen. Dann ladet doch einfach Christen und Nichtchristen gemeinsam ein und die Christen können mit den Nichtchristen reden und ihr macht die Bewirtung. So kann der Herr alles zusammensetzen. Ist doch schön. Wir haben in unserem Predigttext noch eine Motivationshilfe für die Gastfreundschaft. Etwas, was uns helfen kann, wenn es uns vielleicht schwerfällt, gastfreundlich zu sein. Da steht hier Vers 2, einige haben ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Jetzt fragt sich einer, ja, wie kann man denn Engel aufnehmen? Engel sind doch unsichtbar. Normalerweise ist das richtig. Engel leben in der unsichtbaren Welt. Sie sind Boten Gottes. Und sie beschützen Gottes Leute, so wie es zum Beispiel im bekannten Vers, Psalm 91, Vers 11 heißt, er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Aber Engel können auch in menschlicher Gestalt auftreten. In 1. Mose 18 bekommt Abraham zum Beispiel Besuch, haben wir wieder Gastfreundschaft, von 3 Männern. Er denkt, das sind ganz normale Leute, nimmt sie auf. Und dann stellt sich heraus, Gott redet durch diese Männer. Ein Kapitel weiter passiert Lot etwas Ähnliches. Da kommen 2 Männer, die er bei sich aufnimmt, und auch die sind keine gewöhnlichen Menschen, sie werden ausdrücklich als Engel bezeichnet. Engel können also auch menschliche Gestalt annehmen. Und es kann sein, dass wir Menschen als Gäste haben, durch die ein Engel wirkt. Können wir uns schwer vorstellen, nicht? Aber Gott kann immer mehr, als wir uns vorstellen können. Was haben wir doch für einen großen Gott? Er kann eben auch durch Engel wirken und das kann auch durch Menschen geschehen, die er zu uns schickt, die wir bei uns aufnehmen. Und es wäre doch schade, wenn wir sie nicht aufnehmen würden, weil wir nicht gastfreundlich sind. Was würde uns entgehen? Darum die Ermutigung zur Gastfreundschaft. Und ich kann mich an Begegnungen erinnern, wo wir auch als Familie zum Beispiel gesegnet wurden durch Christen, die wir bei uns aufgenommen haben, bei uns zu Hause. Wir können auch als Gemeinde fragen, sind wir als Gemeinde eigentlich gastfreundlich? Sind wir offen für Leute, die neu sind? Oder denken wir, wenn jemand da ist, den wir noch nicht kennen, wer ist das denn? Und fragen vielleicht den anderen, weißt du, wer das ist? Sprich doch die Leute an, die ihr nicht kennt. Ladet sie ein zum Kaffee trinken nach dem Gottesdienst. Wir können es auch als Gemeinde einüben, gastfreundlich zu sein. Übrigens gehört dazu auch, dass wir den Gottesdienst so gestalten, dass Gäste den Eindruck haben, hier kann ich gut ankommen, hier kann ich gut was von Gott erfahren. Wenn wir zu Hause Gäste einladen, dann fragen wir ja auch, was schmeckt dem Gast? Und sagen nicht, wird gegessen, was auf den Tisch kommt, der muss sich eben anpassen. Und so können wir auch als Gemeinde fragen, wie können wir es vermeiden, dass wir als geschlossene Gesellschaft wirken? Wie können wir Gottesdienst so gestalten, dass Gäste sagen, ja, da möchte ich gerne hingehen? Welche Musik könnte für Gäste, vielleicht gerade für jüngere Gäste, anziehend sein? Wie muss die Kirche aussehen, auch gestaltet werden, dass sie einladend wirkt? Ein paar Beispiele für die Gastfreundschaft einer Gemeinde. Also das erste Beispiel der Liebe, Gastfreundschaft. Ein zweites Beispiel haben wir in unserem Text, die Unterstützung verfolgter Christen. Denkt an die Gefangenen, an die Misshandelten, lesen wir hier Vers 13. Da der ganze Zusammenhang Thema Liebe in der Gemeinde ist, sind die Gefangenen, die Misshandelten Christen, die im Gefängnis sitzen, die wegen ihres Glaubens eingesperrt werden, gefoltert werden, dass wir an diese Christen denken. Natürlich ist es gut und wichtig, dass Christen auch an andere denken, die im Gefängnis sitzen. Wir unterstützen ja zum Beispiel auch die Siegerländer Gefangenenmission. Aber besonders verbunden sind wir eben mit Christen, die gefangen gesetzt und misshandelt werden. Wäre ja in der leiblichen Familie auch so. Wenn also jemand aus eurer Familie im Gefängnis sitzt, ist das was anderes, als wenn irgendjemand im Gefängnis sitzt. Als Christ lebt man in dieser Welt gefährlich. Das war damals so und das ist bis heute so. Schätzungsweise 200 Millionen Christen leiden unter Verfolgung. Wir unterstützen ja die christliche Organisation Open Doors. Die gibt jährlich einen Weltverfolgungsindex heraus. Da kann man ablesen, in welchen Ländern heute Christen besonders eingesperrt, misshandelt oder sogar getötet werden. Nordkorea steht da immer auf Platz 1 in den letzten Jahren. Dann kommen islamisch geprägte Länder. Und überall dort haben es die Christen unendlich schwer. Und es ist wichtig, dass wir das nicht vergessen. Denkt, so beginnt der Vers. Wenn wir an Menschen denken, dann werden sie uns wichtig. Dann beten wir für sie, dann unterstützen wir sie. Und da möchte ich uns ausdrücklich Mut machen, vergessen wir nicht die vielen verfolgten Christen überall auf dieser Welt. Bei Open Doors kann man auch immer wieder regelmäßig Berichte über verfolgte Christen lesen. Ich möchte einen, so als Beispiel mal einen Bericht lesen, den ich gefunden habe von einer Christin. Simin wurde im ewigen Gefängnis in Teheran festgehalten. Am vergangenen Samstag feierte sie ihren 48. Geburtstag. Kurz vor dem Krieg war ihr Strafmaß auf 3 Jahre und 6 Monate reduziert worden. Obendrein hatte man ihr gewährt, den Rest ihrer Strafe bei elektronischer Überwachung außerhalb des Gefängnisses zu verbüßen. Als der Krieg mit Israel in den USA ausbrach, riss der Kontakt zu ihr jedoch ab. Viele Häftlinge im Iran erleben derzeit ähnliche Situationen wie Simin. Die Haftbedingungen in Gefängnissen wie dem Evin-Gefängnis haben sich seit Kriegsbeginn erheblich verschlechtert. Einigen Berichten zufolge haben reguläre Gefängniswärter ihre Posten verlassen, an ihrer Stelle haben Sicherheitskräfte die Kontrolle übernommen. Familienbesuche und Arzttermine sollen ausgesetzt worden sein, der Zugang zur medizinischen Versorgung wurde stark eingeschränkt. In einigen Fällen sollen Gefangene nur eine einzige kleine Mahlzeit von schlechter Qualität pro Tag erhalten. Simin befindet sich seit September 2025 in Haft. Sie lebt eigentlich in Kanada, wohin sie vor dem Druck des Regimes als Christin geflohen war. Dass sie sich trotz einer drohenden Festnahme für die Rückkehr in den Iran entschloss, geschah aus familiären Gründen. Kurz zuvor hatte sie vom Tod ihres Vaters und der schweren Erkrankung ihrer Mutter erfahren, sodass sie sich gemeinsam mit ihrem Sohn auf den Weg machte. Sie wurde gleich bei ihrer Ankunft in Teheran in Gewahrsam genommen. Simins Geschichte ist leider kein Einzelfall. Mehrere iranische Christen, die nach dem Auslandsaufenthalt in ihr Land zurückgekehrt sind, wurden verhaftet und inhaftiert. In einigen Fällen wurden als Beweismittel gegen sie Aufzeichnungen über ihre christlichen Aktivitäten außerhalb des Iran herangezogen, wie beispielsweise Taufen oder die Teilnahme am christlichen Leben. Soweit der Bericht von Open Doors. Vergessen wir diese Christen nicht. Nun kann man auf unterschiedliche Weise an andere denken. Wir können die Berichte von verfolgten Christen lesen oder hören und dabei denken, ach, wie gut, dass es uns besser geht. Dann dient das Leid der anderen dazu, dass wir uns besser fühlen. Natürlich ist es völlig in Ordnung, wenn wir dankbar sind. Dankbar, dass wir als Christen keine Angst um unsere Freiheit, über unser Leben haben müssen. Aber an verfolgte Christen zu denken, bedeutet mehr. Wir lesen in unserem Text. Als wäret ihr Mitgefangene, weil ihr noch im Leibe seid, steht hier. Das heißt, wenn wir an verfolgte Christen denken, sollen wir nicht meinen, das hat mit mir gar nichts zu tun, sondern wir sollen uns in die anderen hineinversetzen, im guten Sinne Mitleid haben, mitleiden, weil wir ja zusammengehören. Das ist auch in einer Familie unter Freunden doch auch so. Wenn es dem einen schlecht geht, dann leiden die anderen mit. Dann können die nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Weil wir einfach zusammengehören. Und so gehören auch Christen zusammen. Nicht nur in einer Gemeinde, sondern weltweit. Wir haben eine weltweite Familie. Ist das nicht wunderbar? Aber eben auch, dass wir mitleiden unter Christen, die verfolgt werden. Paulus schreibt, die Christen, die Gemeinde ist wie ein Leib, ein Körper. Und darum kann uns das Leiden von Christen nicht egal sein. Und das bewegt etwas. Ich höre immer wieder, wie verfolgte Christen sagen, wir spüren das, wir merken das, wenn ihr für uns betet. Das ermutigt uns, dass wir dranbleiben. Und darum beten wir auch hier in den Gottesdiensten immer wieder für sie. Man kann ihnen auch schreiben, eine Anregung für Hauskreise oder andere Gruppen aus der Gemeinde. Bei Open Doors bekommt ihr die nötigen Infos dazu. Und wir haben ja auch immer wieder Unterschriftenlisten für verfolgte Christen. Schönen Dank an Jürgen Daub, der heute auch hier ist, dass du das so immer auch organisierst, in die Wege leitest. Ich bekam auch von ihm diese Woche einen Dank und diesen Dank gebe ich gerne an alle weiter, die mit an dieser Stelle unterschrieben haben. Und auch für uns selbst ist es gut, wenn wir verfolgte Christen nicht vergessen. Warum? Zwei Gründe will ich nennen. Zum einen, es wird uns neu bewusst, ja, es ist normal für Christen, dass sie verfolgt werden. Wenn man so einigermaßen sicher lebt, kann man das ja vergessen. Paulus sagt, alle, die fromm leben müssen in Jesus Christus, müssen Verfolgung erleiden. Alle. Auch in Deutschland, in den beiden deutschen Diktaturen, wurden Christen verfolgt. Dass wir bei uns zurzeit keine Verfolgung im ausdrücklichen Sinne haben, ist eigentlich eine absolute Ausnahme. Eine Ausnahme, die auch nicht für immer bleiben wird. Das wird sich ändern. Und es gibt Anzeichen dafür, dass die Stimmung in unserem Land sich auch in diese Richtung entwickelt. Wer sich klar zu Jesus, zur Bibel, zu biblischen Werten bekennt, der steht oft am Rand, wird lächerlich gemacht. Und zunehmend gibt es in den Medien Sendungen, Dokumentationen, wo Christen geradezu als etwas Gefährliches für unsere Gesellschaft dargestellt werden. Das ist noch keine Verfolgung im eigentlichen Sinne, aber es kann der Anfang dazu sein. Verfolgte Christen können uns Mut machen. Lassen wir uns davon nicht beeindrucken. Das ist biblisch ganz normal. Und dass wir trotzdem dazu stehen, uns nicht einschüchtern lassen, sondern sagen, wir stehen zu dem, was wir glauben, wir stehen zu dem, was Gottes Wort sagt. Wir bleiben dabei. Ein zweiter Grund, warum es uns gut tut, an verfolgte Christen zu denken. Es kann uns selbst ermutigen im Glauben. Denn je gefährlicher sozusagen wir leben, desto mehr können wir auch mit Gott erleben. Wer meint, ach, alles geht immer glatt im Leben, der braucht Gott eigentlich gar nicht. Aber verfolgte Christen, Christen, die in Schwierigkeiten sind, auch bei uns, auch wenn es keine Verfolgung so extrem ist, die erleben viel stärker, dass Gott hilft, dass sie auf ihn angewiesen sind, dass wir das Gebet brauchen. Und so kann dieses, dass wir an verfolgte Christen denken, uns damit beschäftigen, uns Mut machen zum Glauben. Mut machen, Gott ganz viel zuzutrauen. Und so ist es eben nicht nur, dass wir jetzt sozusagen an die armen Verfolgten da draußen denken, aber bei uns ist ja alles gut, sondern es ist ein Geben und Nehmen sozusagen, dass wir verfolgte Christen unterstützen und auf der anderen Seite viel von ihnen lernen können. Zwei Beispiele für die Liebe zeigt uns unser Text heute. Wir sahen das Beispiel der Gastfreundschaft und wir sahen das Beispiel der Unterstützung verfolgter Christen. Wie sieht diese Liebe bei Ihnen, bei dir, bei mir, bei uns aus? Lasst uns beten. Danke, Jesus, dass du uns unendlich liebst. Hilf uns, dass wir diese Liebe erfahren, dass wir uns auch gegenseitig mit Liebe begegnen. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch, in der Gastfreundschaft und indem wir an verfolgte Christen denken. Und so wollen wir dich jetzt ganz konkret bitten für die, die jetzt in den Gefängnissen sitzen, die gefoltert werden, dass du ihnen nah bist, dass du ihnen hilfst und dass wir sie nie vergessen. Amen. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Ich lade uns ein, wer möchte, zum Fürbittengebet und zum Segen noch einmal aufzustehen.
Hab Dank, Jesus, für dein Opfer am Kreuz. Du hast uns erlöst und den Weg zum Vater freigemacht. Und so dürfen wir nun auch vertrauensvoll wie Kinder zu dir kommen und bitten. Schenke uns Liebe und Geduld füreinander. Deine Gnade und Barmherzigkeit stets unter uns spürbar. Lass uns gemeinsam im Glauben wachsen. Stärke und tröste du unsere Alten, Kranken und Einsamen. Stelle ihnen Menschen zur Seite, die für sie da sind und sie unterstützen. Segne auch unsere Familien, dass sie zusammenwachsen und in deiner Liebe bleiben. Wir wollen dir auch unsere Presbyter mit ihren Familien bringen. Segne sie, gebe ihnen Kraft und Freude in deinem Dienst. Unseren Pfarrer und seine Frau segne im Besonderen in ihrem Einsatz und ihrer Fürsorge und Liebe für die Gemeinde. Wir bitten dich für auch alle, die um deines Namens willen verfolgt werden, unsere Geschwister, die gefangen sind. Sei ihnen nahe und gib ihnen Kraft, Hoffnung und Mut zum Aushalten und Durchhalten. Und nun bitte ich dich, sei auch bei uns in der neuen Woche. Führe und leite uns. Schenke uns, dass wir bei dir bleiben, Herr. Segne uns alle und danke, Herr, dass du Gebet erhörst und weißt, was wir brauchen. Amen.
Und nun geht in diesen Sonntag und die kommende Zeit mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.